Herzlich willkommen bei Backcheck, dem Eisbären-Fan-Podcast. Heute Folge 7, Achterbahn der Gefühle.
Wir starten wieder mit einer ordentlichen Portion Fanliebe direkt aufs Ohr und heißen euch alle da draußen ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Eisbären-Fan-Podcasts. Wie immer auch ein herzliches Hallo an dich, Nico.
Servus.
Und bevor wir jetzt gleich reinstarten in die Themen, wollten wir uns noch kurz in wirklich aller Kürze entschuldigen für die technischen Probleme, die wir bei der letzten Folge hatten. Wir sind der Meinung, dass das jetzt behoben wurde und hoffen, dass wir mit der heutigen Folge dann auch wie gewohnt pünktlich zum Dienstag starten können.
Lag auch nicht an uns, vielleicht noch ganz kurz, aber die Probleme, glaube ich, sind behoben, sind ausgeräumt. Ja. Hoffen mal, dass diesmal klappt. Okay, sollen wir gleich reinstarten heute in unseren Hauptthemenblock, sag ich jetzt mal, unsere Spiele?
Ja, würde ich schon sagen. Ich meine, wir haben einiges wieder in petto und damit es nicht zu lang wird, fangen wir direkt an. Du hast es gerade schon erwähnt mit den letzten Spielen unserer Eisbären seit unserer vergangenen Folge und da hätte ich gleich mal eine Frage parat. Nico, ich weiß nicht, wie du das siehst oder ob du die beantworten kannst. Ich habe mir gedacht, was haben denn die Eisbären mit Vergnügungspark-Fans gemeinsam?
Du spielst wahrscheinlich ein bisschen auch auf unseren Folgentitel an, nehme ich mal stark an.
Nur dezent, ja.
Ich glaube, ich sage jetzt mal so, sie brauchen den Kick.
Das hast du schön gesagt.
Ja, vielleicht wird sich so manch einer von den Hörern jetzt denken, ja, Achterbahn ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir wollen uns die Spiele nicht nur nach dem Ergebnis anschauen, sondern auch ein bisschen nach dem Verlauf. Und da kann man schon vielleicht diesen Begriff nutzen. Starten wir doch mal mit dem Spiel, das am längsten zurückliegt. Das war das Auswärtsspiel in Kaufbeuren. Wie ich da vor dem Spiel schon wieder ein paar Mal wahrgenommen habe, ja, ein absoluter Pflichtsieg. Und ja, gewonnen wurde es ja auch, Gott sei Dank. Allerdings erst nach Penaltyschießen.
Ja, ich glaube, der Tenor war schon oder ging schon eher in die Richtung mehr verlorener Punkt als zwei gewonnene. Und ich glaube, das kann man so unterschreiben. Wir waren eigentlich aus meiner Sicht drauf und dran, dass wir drei Punkte holen, die du, jetzt sage ich es wieder, auch wenn wir es ja oft genug schon thematisiert haben, die du holen müsstest.
Ja.
Gegen den, ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt war Kaufbeuren letzter.
Ja, letzter oder vorletzter auf jeden Fall.
Ist auch egal, aber solltest eigentlich drei Punkte holen und dann bekommst, ich glaube, 1:12 vor Ende, bekommst den 3:3 Ausgleich und ja, dann geht es halt in die Overtime und letztlich dann sogar ins Penaltyschießen.
Ich habe mir das Spiel angeschaut, allerdings aufgrund ein bisschen Zeitprobleme, erst nachdem wir schon 2:0 in Führung waren. Habe eigentlich zunächst dann mir gedacht, naja, wenn du das nicht von Anfang an sehen kannst, dann schaust du das gleich gar nicht an. Dann waren wir 2:0 in Führung, dann habe ich mir gedacht, nee, das möchte ich jetzt schon sehen. Und irgendwie, glaube ich, habe ich da kein Glück gebracht. Ab dem Zeitpunkt war es nicht mehr so. Also ich habe das Gefühl gehabt, wir passen uns da dem Gegner ziemlich an. Ich persönlich fand nicht, dass es ein besonders gutes Auswärtsspiel war. Also jetzt mal den Teil bis zum 2:0 ausgeklammert. Den habe ich, wie gesagt, nicht gesehen. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich jetzt so, dass du es auf jeden Fall trotzdem hättest gewinnen müssen. Weil du hattest genügend Chancen, auch mit Powerplay und so. Aber irgendwie jetzt auch nicht so zwingend überlegen. Und der Ausgleich kurz vor Schluss, der war, ja, also den glaube ich, hat man einfach echt kommen sehen.
Ja, das
nervt mich tierisch sowas, wenn du genau weißt, jetzt kommt's.
Genau so ist es. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass du dieses Gefühl hast, wenn es dann eben nur ein Tor braucht, um den Ausgleich zu schießen. Und ich weiß auch nicht, aber man man spürt es einfach, dass das jetzt wieder passieren wird. Irgendwie.
Ja, wir betteln da teilweise.
Ja, auch genau. Ja.
Ich weiß nicht, ist es dann auch die Kraft, die dann vielleicht zum Schluss ausgeht, oder ist es einfach, dass der Gegner dann Oberwasser bekommt, wenn er merkt, okay, da geht noch was? Mischung aus beiden vielleicht. Jedenfalls dieser enorme Druck, der da oft bei uns, also gegen uns zustande kommt, wenn wir mit einem Tor führen und du dann regelrecht drum bettelst, kannst du dich gar nicht mehr befreien teilweise. Vor allem habe ich das Gefühl auch, dass man sie, wenn der Gegner den Goalie zieht und wir 5 gegen 6 spielen, dass wir uns da brutal hart tun, was eigentlich seltsam ist, weil wir Penalty-Killing gut können, aber bei 5 gegen 6 schaffen wir es irgendwie nicht, uns zu befreien. Oftmals zumindest.
Und dann schlägt es halt hinten ein.
Und dann schlägt es ein. Und an dem Abend war es auch wieder so, ich hätte echt kotzen können. Ich sag's jetzt einfach so ärgerlich, weil es, wie gesagt, einfach absehbar war. Und wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, in der letzten Folge, dass ich bei Spielen, die in die Overtime gehen, gar nicht mit einem Sieg rechne, weil ich eh irgendwie davon ausgehe, dass wir es verlieren. Und du hast ja die Frage an die Hörer gestellt, ob denn jemand eine Statistik drüber hat, wie es aussieht mit unseren OT-Siegen oder Niederlagen. Und an der Stelle einen herzlichen Dank an Johannes, der uns auf Spotify kommentiert hat, dass der letzte Overtime-Sieg, also vor dem Spiel in Kaufbeuren, der war am 24. November 24 gegen Krimitschau. Und dazwischen lagen dann 8 Spiele, die wir in Overtime oder Shootout verloren haben. Also mein Gefühl war da schon ganz richtig.
Ja, ist schon eine Zeit lang her. Ja.
Umso wichtiger, dass wir das Ding dann auch mal gezogen haben. Das ist auch was für die Moral. Und die 2 Punkte waren dann, finde ich persönlich, an Spielanteilen eigentlich auch gerechtfertigt. Also diese Punkteteilung. Ich finde nicht, dass Kaufbeuren so viel schlechter war.
Ja, was mich halt bei dem Spiel sehr geärgert hat, du gehst relativ früh dann 2-0 in Führung. Also im ersten Drittel und hast dann noch 4 Minuten, wenn ich es hier in den Statistiken noch richtig sehe, Powerplay und könntest eigentlich da, also im ersten Drittel, eigentlich dem Gegner schon den Gar ausmachen, meiner Meinung nach.
Ja, ja.
Und dann schlägt halt mal wieder genau das zu Buche, was sich jetzt die letzten Spiele oder eigentlich, naja, wenn man so will, vielleicht sogar die ganze Saison schon durchzieht, dass wir im Powerplay gerade dann in solchen Momenten einfach nicht nachlegen können. Ja, dann kommt der Gegner wieder ran mit einem Tor, dann kriegen die natürlich wieder Aufwind, dann ziehst du vielleicht eine dumme Strafe oder was auch immer. Also so läuft es halt dann oft und das ist halt ärgerlich, weil es wäre nicht nötig.
Ja, ja. Ja, also das war, wir haben es ja in der letzten Folge, haben wir uns auch schon über das Powerplay, ja, ich sage jetzt mal, echauffiert. Und man hat es an dem Spiel in Kaufbeuren echt ganz gut sehen können. Wir hatten insgesamt, glaube ich, 6 Powerplay-Situationen. Wir haben kein einziges Powerplay-Tor daraus erzielen können. Und das, obwohl ich den Eindruck hatte zwischendurch, dass es mal wieder ein bisschen besser geworden ist mit dem Powerplay. Jetzt seither und auch in den Spielen, über die wir jetzt gleich noch reden, war es wieder ganz, ganz mies.
Ja, das ist genau der Punkt, den ich gerade meinte, dass sich so ein bisschen durchzieht durch die Spiele. Auch wenn wir natürlich immer mal im Powerplay ein Tor erzielen, alles schön und gut, aber da müsste einfach mehr kommen. Und ich glaube, dass das natürlich schon auch mit ein Unterschied ist im Vergleich zu den Top-Teams der Liga, ja. Special Teams sind einfach wichtig. Übers Unterzahl braucht man nicht reden, das ist immer top. Aber wenn dir halt dann das Powerplay fehlt, also wirklich konstant, dann wird es halt schwierig.
Ja. Was ich mich halt auch denke, oder was mich da ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nervt, du hast ja viele Aspekte an so einem Kader, wo es einfach darum geht, dass wir mit unseren Mitteln haushalten müssen und du kannst halt jetzt haben wir uns auf die Defensive konzentriert mit der Kaderzusammenstellung, dafür ist jetzt vorhin vielleicht ein bisschen schwieriger, okay, du kannst nicht beides haben, sonst kannst du den Kader einfach nicht zahlen, aber was halt wirklich schwierig ist, finde ich, das Powerplay, das ist halt einfach Trainingssache. Also das muss man, das sind Bewegungen und Pässe, Abläufe, die man einstudieren kann. Und es kann einfach nicht sein, dass wir in dem Moment, wo wir 5-4 spielen, schaffen wir es teilweise nicht mehr ins gegnerische Drittel. Und bei 5-5 aber schon. Also irgendwas stimmt da nicht. Da stimmen überhaupt keine Abläufe. Ja, ist einfach schade, weil, wie gesagt, in Kaufbeuren hätte man, wie es du schon sagtest, das auf jeden Fall dann ziehen können. Ne? Mit 4 Minuten Überzahl. Okay, es war über die Drittelpause hinweg. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn du dann ins neue Drittel startest und hast noch Überzahl übrig, weil der Gegner halt auch dann Pause hatte und du musst erst wieder reinkommen. Aber es waren halt, wie gesagt, insgesamt 4 Minuten. Und ja, zu dem Zeitpunkt, wenn du es 3-0 machst, dann ja, ist es zumindest, sagen wir mal, die halbe Miete. Es ist jetzt nicht so, dass noch nie ein Team 3-0 Rückstand aufgeholt hätte, aber es wäre die halbe Miete gewesen. Ne?
Naja, vor allem wäre es halt ein rein vom Spielgeschehen her ein guter Zeitpunkt gewesen.
Du ja, sagst,
nach dem ersten Drittel schenkst ihnen da kurz vor Drittelende vielleicht noch das dritte ein oder so, weil das macht ja mit dem Gegner dann schon auch was, auch wenn natürlich nur 40 Minuten zu spielen sind, aber trotzdem. Naja, sei es drum, wir haben uns jetzt an dem einen Spiel schon recht abgearbeitet. Ich würde sagen, wir schauen weiter.
Ja.
Denn es gab ja mehr oder weniger ein Highlight-Spiel, Oberpfalz-Derby gegen die Blue Devils aus Weiden bei uns in der heimischen Donau-Arena. Und da kannst jetzt du eigentlich tatsächlich am meisten dazu sagen, weil ich das Spiel leider nicht verfolgen konnte. Aber ich habe natürlich im EBR-Live-Ticker immer wieder reingeschaut und ja, 3-0-Sieg.
Also, ja, Hammer. Es war wieder ein deutlich besseres Spiel, fand jetzt ich. Also ich fand unsere Leistung besser als in Kaufbeuren. Das vielleicht so, wenn wir das Thema mit der Achterbahn nochmal aufnehmen. Wir haben gegen Weiden 2 sehr schnelle Tore erzielt im ersten Drittel. Nach 5 Minuten oder knapp 5 Minuten stand schon 2-0. Und wir haben es dann geschafft, jetzt vielleicht nicht besonders schön, aber erfolgreich, diese 2-0-Führung zu verteidigen. Über das ganze Spiel hinweg. Man muss vielleicht sagen, es gab eine strittige Situation. Das sollte man schon auch ansprechen bei dem Thema. Weiden hat, ich glaube, im letzten Drittel eigentlich den Anschlusstreffer erzielt. Aber es wurde kurz vor dem Schuss abseits abgepfiffen, das aber keins war. Also das ist, kann man sich anschauen im Video, es ist kein Abseits. Wurde falsch gepfiffen, der Pfiff kam aber deutlich vor dem Schuss, also deutlich im Sinne von 2 Sekunden vor dem Schuss vielleicht. Ja. Und dadurch konnte es natürlich nicht zählen, weil vielleicht der Spieler auch schon die Spannung ein bisschen rausgenommen hat oder so. Also selbst wenn sie es im Video nochmal angeschaut hätten, in irgendeiner Form, hätte es nicht zählen können, weil er eben vorher abgepfiffen war. Mhm. Für Weiden wäre das halt zu dem Zeitpunkt nochmal mega wichtig gewesen. Und das muss man ihnen natürlich zugestehen, auch wenn man jetzt als der Fan, der davon profitiert, natürlich gern sagen würde, ja, aber Pfiff ist Pfiff und Schiedsrichterentscheidung, bla bla bla. Wir wissen alle, wenn es andersrum wäre, hätten wir uns genauso drüber aufgeregt. In dem Fall war das Glück jedenfalls auf unserer Seite. Das 2-0 hatte weiter Bestand. Und was dann kurz vor Schluss gelungen ist, war was ich glaube ich vorher schon länger nicht mehr gesehen habe bei uns in der Arena, nämlich ein Empty Net Goal. Alex Berardinelli mit dem 3-0. Ja, damit war natürlich spätestens da der Deckel drauf, aber es war glaube ich, 10 Sekunden vor Ende. Mhm. Und am Ende steht es 3-0 und man muss sagen, das war ein gutes Spiel, ein sehr effektives Spiel von uns. Wir hatten nur 18 Schüsse aufs Tor, aber auch Weiden hatte nur 23. Also die beiden Teams haben sich, so jetzt mal, weitestgehend neutralisiert. Aber es war knapper, als das Ergebnis aussagt, finde ich, weil das Spiel war sehr ausgeglichen und ja, dank unserer Verteidigung und Jonas Neffin ist und dem Schiedsrichter in dem Fall ist Weiden zu keinem Tor gekommen. Ja, insgesamt schon verdienter Sieg, muss man auch sagen.
Offenbar ein rundum gelungener Abend, wenn man sich jetzt überlegt, dass die Donauarena auch ausverkauft war.
Richtig,
auch das, ja. Super klasse und ja, eines Oberpfalz-Derbys würdig, würde ich
Und für unsere Verhältnisse muss man auch sagen, es war jetzt schon einmal wieder notwendig, so dass man Weiden hier ein bisschen in die Schranken weist. Aber eins noch muss ich sagen, wir sind hier normalerweise nicht so groß darin, Gegnerteams zu loben, aber ich muss sagen, Weiden hatte ja schon einen sehr dezimierten Kader und es hat mich sehr beeindruckt, was die da abspulen, trotz diesem dezimierten Kader. Das ist schon sehr beeindruckend.
Würdest du sagen, Verdienst von Sebastian Buchwieser?
Ja, schon. Und zwar jetzt nicht konkret bei diesem Spiel, aber halt allgemein bei der Kaderzusammenstellung. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Weiden und Sebastian Buchwieser ist das gleiche Team, wie die Eisbären und Max Kaltenhauser waren. Ich glaube, dass der Sebastian Buchwieser extrem auch auf die Charaktere achtet beim Verpflichten von Spielern. Und die sind so ein extrem eingeschworener Haufen, wo ja auch noch einige dabei sind, die aufgestiegen sind. Nur so kannst du, nur wenn du so ein Team hast, kannst du das abziehen, was die da gemacht haben. Mhm. Und was die natürlich auch in anderen Spielen zeigen, ist, es war jetzt in unserem Spiel für sie leider in Anführungszeichen glücklos, aber die machen einfach immer weiter und das ist schon beeindruckend. Und es erinnert mich ein bisschen an uns während den Kaltenhauser Jahren.
Ja, ist vielleicht ein ganz guter Vergleich.
Zum Schluss vielleicht noch eine lustige Geschichte. So, im Nachhinein ist es lustig. Ich sehe es gerade in der Statistik. Wir hatten eigentlich angezeigte Strafe für Weiden im zweiten Drittel. Und während wir gerade einen Reihenwechsel durchgezogen haben, kam dann der Neffin natürlich raus. Und ja, wir sind ein bisschen durcheinander gekommen. Und haben dann während der angezeigten Strafe nicht mit 6, sondern mit 7 Spielern gespielt, wodurch natürlich das Powerplay dann auch wieder dahin war. Hatte jetzt keine Auswirkungen, aber ich fand es ein bisschen witzig, weil zu viele Spieler auf dem Eis mit 7, glaube ich, sieht man auch nicht alle Tage.
Ja, du hast gerade eine schöne Zahl gesagt, 7. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel.
Göttliche Überleitung.
Oder? Genial. muss er mir direkt selber loben.
Ja, schon.
Nein. Am Freitag waren die Eisbären zu Gast beim EC Bad Nauheim und ich habe hier auf meinem Zettel mir zu jedem Spiel so ein, zwei Sätze, Schlagwörter, Notizen aufgeschrieben und bei dem Spiel steht dahinter Tore, Tore, Tore. Und ich glaube, das trifft es ganz gut, wenn man sich das Spiel nochmal vor Augen führt. Jetzt komme ich zur eigentlichen Überleitung. Die Eisbären auswärts mit 7 Treffern.
Ungewohnter Anblick, würde ich jetzt sagen. Fällt mir da als erstes ein. 7 Tore, ich weiß nicht, hatten wir diese Saison, glaube ich, noch gar nicht in einem Spiel. Die Behauptung stellt es einfach mal so auf. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich check's mal ganz kurz gegen. Nee, hat man noch nicht. Ja, ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen?
Ja, klar.
Ja, ich leider nicht. ich war auswärts und wusste deswegen nicht. Ich habe es verfolgt natürlich im EBR Fanlife-Ticker. Vielen Dank da an der Stelle nochmal. Das ist einfach grandios, dass man da, wenn man unterwegs ist, sich das nebenbei so schön reinziehen kann. Und aber gesehen habe ich es deswegen leider nicht. Ich habe nur die Highlights dann gesehen. Und die sind bei dem Spiel dann leider auch so ausgefallen, dass ja praktisch nur Tore zu sehen waren. Also man hat vom sonstigen Spiel kaum was gesehen.
Ja, ich könnte jetzt anfangen damit, dass Nauheim 5 Powerplay-Situationen hatte, wir 3. Dass es sicher den einen oder anderen harten Check gab, aber völlig egal, weil die Tore standen im Vordergrund und auf Seiten der Eisbären ein Spieler, bei dem jetzt offenbar der Knoten geplatzt ist, und zwar Corey Trevino. 3 Tore, 1 Assist für 4 Punkte in einem Spiel, wirklich top. Freut mich für ihn, ja, weil ich glaube, er hat am meisten mit sich selber gehadert, dass es irgendwie diese Saison noch nicht so lief bei ihm. Und wie gesagt, hoffentlich ist der Knoten geplatzt. Zum Spiel selber, ja, was soll man groß sagen? Gerade das erste Drittel war ja vogelwild. Also es ging ja hin und her. Nach 2 Minuten stand schon 1-1 und so ging es dann irgendwie das ganze Drittel über weiter. Am Ende gehst du mit einer 4-2-Führung in die erste Drittelpause. Also 6 Tore in einem Drittel, Kann ich mich auch nur schwer daran erinnern, wann ich das zuletzt gesehen habe.
Ist auch vielleicht ein bisschen interessant fast, dass wenn es dann bei uns jetzt mal offensiv, ja, ich sage jetzt mal im positiven Sinn, komplett aus dem Ruder läuft, dass sich das offenbar aber dann auch auf die Defensivarbeit auswirkt. Vor allem, wenn ich mich nicht täusche, ich weiß gar nicht, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, was ist 1:0 für Bad Nauheim oder ein späteres Tor. Ich habe es in den Highlights, wie gesagt, nur gesehen. Da kam der Pass in die Spitze durch beide Eisbärenverteidiger durch, wo der Torschütze von Bad Nauheim dann völlig alleine aufgetaucht ist. Und ich dachte mir einfach so, okay, wie kann das passieren? Was ist da los? Wieso hat denn keiner bemerkt? Also es war irgendwie so verschobene Welt. Normalerweise läuft es ja bei uns dann eher anders, dass wir halt in der Defensive sicher stehen und dafür halt eher spärlich Tore schießen. Aber das war ja schon heftig, ja.
Ja, was man auch nicht vergessen darf, es standen sich zwei Mannschaften gegenüber, die beide eine sehr, sehr gute Defensivarbeit verrichten.
Ja, aber irgendwie haben sich die Trainer vorher darauf geeinigt, dass mal alles anders sein wird.
Offenbar, genau. Ja, im zweiten Drittel ging es dann entsprechend nicht ganz so torreich, aber immer noch gut ab. Tatsächlich hat Bad Nauheim das Spiel ausgleichen können. Zu dem Zeitpunkt dachte ich mir schon, oh je, jetzt spielst du auswärts gegen Bad Nauheim. Die sind auch irgendwie immer unangenehm zu spielen. Kaltes Stadion und schon eine relativ weite Fahrt und so weiter. Und dann führst du eigentlich mit zwei Toren Vorsprung und plötzlich steht es 4-4 und das Spiel könnte kippen. War so mein Gefühl, als ich es angeschaut habe. War dann zum Glück nicht so, denn besagter Corey Trevino hat dann eine Minute später schon wieder ein Tor vorgelegt.
Was habe ich mir geärgert, als ich das im Live-Ticker gelesen habe, das 4-4. Ich dachte nicht, das gibt's doch nicht, jetzt geht es schon wieder los. Aber irgendwie hat es an dem Tag einfach geklappt, vor allem bei Trevino. Und im letzten Drittel, glaube ich, hatten die Bad Nauheimer dann irgendwie das Glück nimmer auf ihrer Seite. Wenn ich mir die Tore und das Schussverhältnis vom letzten Drittel so gegenüberstelle. 12-4 Schüsse für Bad Nauheim.
Und 0-2 Tore.
Ja, genau. Also das ist schon auch geil. Jeremy Bracco und nochmal Corey Trevino im letzten Drittel.
Wieder mit einem Empty Net Goal, wohlgemerkt.
Ja, plötzlich also auch, funktioniert das auch, ne?
Das funktioniert plötzlich auch, ja.
Ja, und auch ein Powerplay-Tor war dabei.
Ja, immerhin, ne? Also das stimmt.
Gibt es auch.
Wobei das jetzt wieder so ein Thema ist, wo ich sage, dass, also klar, jedes Tor ist wichtig, um Gottes Willen. Aber das war halt so ein Powerplay-Tor, nice to have, ja. Irgendwie, aber in den anderen Spielen hätten uns Powerplay-Tore lieber oder besser getan.
Ja, da
heute ist schon, jetzt natürlich
ja, leicht bin ich schon bei deinem ersten Satz, dass natürlich jedes Tor wichtig ist. Ich will nicht wissen, wie das Spiel vielleicht geendet hätte, wenn wir das Tor nicht erzielt hätten.
Ganz klar.
Aber diesmal waren es ja insgesamt nur 3 Powerplay-Situationen im ganzen Spiel. Und da hätte ich jetzt eher damit gerechnet, also das wäre auch völlig normal, selbst für andere Teams, wo das Powerplay besser funktioniert, dass du mal bei 3 Situationen einfach kein Powerplay-Tor erzielst. Also hätte ich mir jetzt nicht drüber aufgeregt, aber wie gesagt, wir haben es vorhin ja beleuchtet, in Kaufbeuren hat man 6 Powerplay-Situationen und da kein Tor draus zu machen, ist natürlich auch heftig.
Das meinte ich eben, genau. Und damit kommen wir jetzt auch zum letzten Spiel vom Sonntag gegen die Wölfe aus Freiburg. Die sind als Tabellenletzter angereist und was soll man sagen? Powerplay, 6 Situationen, ein Tor sprang dabei raus. Ja. Am Ende gab es trotzdem eine 1:3 Niederlage.
Das war, glaube ich, nicht das, was man typischerweise als Powerplay-Tor benennen würde. Ich meine, klar, letztendlich läuft es immer darauf hinaus, dass halt du dir eine Chance erarbeiten kannst, auch weil der Gegner einen Mann weniger hat. Aber es ist jetzt nicht aus einer typischen Powerplay-Aufstellung herausgefallen. Und 1:6 ist natürlich, ja, vielleicht auch einfach zu wenig insgesamt. Ja, schade irgendwie. Also da geht jetzt die Achterbahn wieder nach unten, weil wir waren zwar insgesamt, finde ich, das bessere Team oder mit mehr Chancen. Schussverhältnis geht auch deutlich auf unsere Seite. Aber ja, die allermeisten Schüsse waren furchtbar harmlos. Und immer mittig auf dem Torwart. Also der hat den besten Tag ausgesucht, sich da reinzustellen, weil ihm wurde einfach ständig auf Brust geschossen.
Ja, ich fand es jetzt gerade sehr bezeichnend, dass du so ja, konsterniert gewirkt hast, nach wie vor, weil ich glaube, das ist so das Gefühl, was wahrscheinlich jeder, der es mit den Eisbären hält, am Sonntag nach dem Spiel hatte. Meiner Meinung nach, also man darf jetzt Freiburg nicht kleiner reden, als sie sind. Und
Nee.
wenn man sich die Ergebnisse anschaut, die sie auch in anderen Spielen zuletzt erzielt haben, dann stemmen die sich mit aller Kraft gegen den Tabellenkeller, das muss man auch ganz klar so sagen. Trotzdem hättest du das Spiel nicht verlieren dürfen.
Nee, also jetzt zumindest nicht jetzt im Nachhinein, wo man den Spielverlauf kennt. Im Voraus hätte ich das jetzt nicht für unmöglich gehalten, dass man es verliert, weil, also mehrerlei Gründe. Zum einen, wie du schon gesagt hast, darf man Freiburg nicht kleinreden. Freiburg hat einen Trainerwechsel hinter sich. Freiburg hat auch schon gegen Kassel zuletzt gewonnen. Also es gibt, ich weiß schon, alte Leier, es gibt keine schlechten Teams. Und dazu kommt aber noch was, und zwar, ich glaube, dass wir uns brutal hart tun gegen Mannschaften, die im Prinzip so spielen wie wir, nämlich einfach sich durchkämpfen. Wir tun uns leichter bei Gegnern, die, also jetzt mein persönlicher Eindruck, die selber das Spiel machen wollen. Und Freiburg hat einfach, ja, wie soll ich sagen, uns unsere eigene Medizin zum Schlucken gegeben und hat einen sehr, sehr starken kämpferischen Auftritt hingelegt. Kam zu nicht so viel Chancen, muss man sagen. Umso ärgerlicher, dass am Ende, gut, das dritte war empty net goal, aber trotzdem, dass es zu 3 Toren gereicht hat. Das erste ist, ja, ist auch einfach wieder unserem miserablen Powerplay geschuldet. Du kannst dir immer mal einen Shorthander einfangen. Grundsätzlich sagt da niemand was, aber es war meiner Meinung nach deutlich zu sehen, dass es einfach daher kommt, weil wir die Scheibe nicht halten können, weil wir dann zu langsame Verteidiger haben, als dass du an der blauen Linie die Scheibe hergeben kannst. Und dann war es halt eine 2-auf-1-Situation, in der der Freiburger Linsenmeier ist ja wahrscheinlich mit der bekannteste Freiburger überhaupt, zumindest im Eishockey-Bereich, der das Ding einfach in die Ecke zimmert. Wo er auch sagen muss, okay, Sonntagsschuss. Er hat den Pass nicht machen können, weil sich unser Verteidiger, ich weiß jetzt nicht, wer da dort war, den Passweg zugemacht hat, und dann zimmert er das Teil einfach ins Dreieck, ins Lange. Ja, da kannst du nicht viel halten. Aber dass es überhaupt zu der Situation kommt,
Ich wollte gerade sagen,
ja,
das
ist
ist
halt
halt.
einfach wieder unser Schlendrian im Powerplay, der nicht
Ja,
funktioniert.
genau. Was ich mich gefragt habe gestern beim Spiel, warum werden die Reihen dann auch immer wieder verändert? Also auch jetzt im Powerplay. Also was heißt warum? Ich kann es mal schon denken, weil sicher die Trainer alles in ihrer Macht Stehende versuchen, dass es irgendwie dann doch zum Erfolg führt. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht geschickter wäre, dann mit den angestammten Reihen, die bei 5 gegen 5 auf dem Eis sind, einfach zu spielen, wenn du, wie Stand jetzt, offensichtlich keine richtig erfolgreiche Powerplay-Formation hast, wo du sagst, okay, die kannst du immer aufs Eis bringen, weil da kommt auch Ertrag raus. Weiß ich nicht, ob es dann nicht vielleicht sinnvoller wäre, mit den normalen Reihen zu spielen. Keine Ahnung.
Ich glaube, es wäre vor allem, also mein Gott, was glaube ich schon? Also ich sage es immer wieder, ich bin nicht der Trainer und mir fehlt da die Expertise. So als Fan würde ich sagen, vielleicht wäre es einfach besser, gerade die Reihen nicht durchzuwürfeln. Und dabei ist, glaube ich, fast egal, welche Formation die Powerplay-Formation ist, also ob das jetzt die normalen Reihenkonstellation praktisch wiedergibt oder ob das eine andere Special-Team-Konstellation ist, das ist da, glaube ich, auch egal, wer da mit wem spielt, solange sie es immer machen und das im Training einstudieren können. Und dazu gehört aber dann auch, da muss ich meinem Sitznachbarn recht geben, dass nicht jemand wie Not im Powerplay das Spiel nach vorne treiben muss und die Scheibe ins gegnerische Drittel bringen muss, weil das irgendwie nicht der Mann dafür ist. Immer gut, okay, da geht uns jetzt natürlich David Morley ab. Das ist auch klar, der das einfach kann, aber ich denke mir, wo ist die Spritzigkeit von Berardinelli im Powerplay? Die kommt da nicht zur Geltung. Und letztendlich, wenn du dir dann die Pässe zuspielen kannst, wenn du mal in der Powerplay-Aufstellung bist, dann glaube ich, ist es egal, welche Konstellation das ist, solange die das Powerplay so einüben können im Training. Egal, welche Spieler da auf dem Feld stehen im Moment. Aber die müssen meiner Meinung nach halt gleich bleiben, damit die das endlich mal trainieren können. Weil die wissen teilweise einfach nicht, wo der andere steht. Dann ist wieder die Kelle auf der falschen Seite. Und dann ist es, ja. Und wie gesagt, wenn du dann noch die Scheibe vertändelst, war natürlich jetzt, wie gesagt, der Sonntagsschuss von Linsenmeier, aber dann ist er halt einfach drin, dann kriegst du den Shorthand auch noch.
Ja, aber genau das passiert ja in solchen Spielen dann.
Ja, dann hast du aber nicht nur das Problem, dass du im Powerplay kein Tor schießt, sondern kriegst da nur eins.
Genau. Also, und dann läufst du schon mal hinterher. Ja. Dann hast du einen unangenehmen Gegner, der weiß, er wird das Spiel nicht machen in der Donau-Arena, sondern wird halt erstmal aus der Defensive kommen und dann wird es natürlich ungleich schwieriger.
Ja. Naja.
Ja, war auf jeden Fall. War auf jeden Fall eine unnötige Niederlage.
Irgendwie. Ja, schon. Also ohne jetzt die Leistung von Freiburg zu schmälern, aber rein vom Spielverlauf her musst du auf jeden Fall mehr als ein Tor erzielen in dem Spiel. Aber irgendwie hat es diesmal überhaupt nicht funktioniert. Auch, wie gesagt, die Chancen waren auch einfach brotlos. Und von daher hat es leider nicht funktioniert. Und zum Schluss nochmal einen Goalie gezogen bei eigener Überzahl und dann gleich nochmal Empty-Net-Goal kassiert, was dann auch wieder Shorthander war. Auch wenn es dann beim Empty-Net-Goal egal ist, sag ich jetzt mal. Aber hat auch dazu passt, der musste dann natürlich auch noch rein.
Ja, natürlich.
Ist ja klar. Naja, also Glückwunsch an Freiburg jedenfalls. Aber schade, ich hätte mir gedacht, nachdem wir vorher mit 4 Siegen am Stück im Rücken in das Spiel geht gegen den zu dem Zeitpunkt Tabellenletzten, hätte ich mir erhofft, dass man allein durch das Selbstvertrauen da mehr zeigt. Ja.
Ja, nicht nur ergebnistechnisch, auch halt vom vorherigen Spiel her gesehen, wenn du sagst, okay, da geht auch offensiv was, jetzt ist der Knoten geplatzt, wie wir das gerade schon thematisiert haben, und dann reicht es irgendwie doch nur wieder zu einem Tor.
Ja, also schade.
Das ist ja, keine Ahnung.
Bitte. Was möchte ich sagen? Ja. Einfach bitte. Weil, genau. Jetzt hast du dann wieder, wir werden später noch drauf schauen, jetzt hast du dann wieder diese ganzen Top-Teams vor der Brust und es ist einfach schade, weil ich kann da nicht erkennen, woran es liegt. Du schießt da in nahe 7 Tore und dann gegen Freiburg bringst du einfach keine PS aufs Eis. Schade einfach. Also ich habe mich schon geärgert. Aber also,
gefühlstechnisch, glaube ich, passt unser Folgentitel heute echt wie die Faust aufs Auge.
Ja. Naja. Schließen wir mal ab mit den Spielen, würde ich sagen. Wir sind schon relativ fortgeschritten in der Zeit.
Ja, wir labern schon wieder viel zu viel. Das ist echt schrecklich.
Also, einfach ausschalten.
Hört bitte nicht auf Nico, falls ihr das jetzt noch gehört habt.
Ja, genau. Das ist nämlich der Punkt. Hey. Schauen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen.
Ja, das nächste Thema ist eins, was uns ja immer sehr am Herzen liegt und wie wir feststellen müssen, euch auch. Unser Format, unsere Eisbären, eure Meinung. Wir holen euch wie immer in den Podcast. Und dieses Mal wollten wir von euch wissen, wir haben es ja gerade auch schon angesprochen, defensive Top, offensive ausbaufähig, fehlt uns ein Torjäger. Ich finde es immer ganz lustig, weil das war jetzt schon ein, zwei Mal so. Wir haben euch was gefragt und wie wenn es die Eisbären irgendwie auch lesen würden, haben sie im direkt darauffolgenden Spiel einfach diese Frage Lügen gestraft oder wie auch immer man das nennen mag. Wenn ich überlege, wir haben euch das gefragt und dann schießen die Eisbären 7 Tore in Bad Nauheim.
Ja klar, muss also, ja so sein. Aber wenn wir das vielleicht mal absichtlich so steuern könnten, also wenn wir ein bisschen rausfinden, wie das klappt, dann können wir da vielleicht einiges erreichen.
Wir arbeiten auf jeden Fall daran. Aber wichtig seid ja ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und jetzt holen wir eure Kommentare hier direkt in die Folge. EVR-Memes schreibt beispielsweise zu der Frage, einen Deutschen mit den Qualitäten wirst du nicht zahlen können und die 6. Lizenz würde ich nicht zu früh verballern. Es würde uns gut tun, aber ist meiner Meinung nach momentan weder wirtschaftlich noch im Hinblick auf eventuelle Reaktionsmöglichkeiten im Bedarfsfall drin. Ja, ja. Glaube ich, kann man durchaus so unterschreiben. So
wird die Realität einfach aussehen, ja.
Ja. Dudemaster23, der auch immer fleißig kommentiert, da wird niemand mehr kommen. Mich wundert die Ausrichtung bei der Nachverpflichtung von Bracco, aber finde mal während der Saison einen echten Knipser. Ich glaube, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Klar, Torjäger, aber zu welchem Preis? Ne?
Ja, richtig.
Also.
Und wenn ich da kurz noch einhaken darf, wir stellen ja das immer nur zur Diskussion, diese Fragen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir behaupten, wir brauchen zwingend noch einen Torjäger, aber einfach, dass man darüber diskutieren kann. Und man muss ja auch sagen, trotz jetzt auch der Niederlage gegen Freiburg, wir sind ja auf Platz 5. Und um jetzt dann nochmal auf den Kommentar von EBR-Memes einzugehen, es ist natürlich auch die Frage, wie viel Geld investierst du, wenn du eh gerade zumindest im Moment auf der guten Seite der Tabelle stehst.
Ja, ich glaube, dass du da immer alles im Blick haben musst. Was unsere Verantwortlichen sicher auch haben werden. Denn wir wissen alle, dass wir nicht einfach so einen Goldesel irgendwo in der Donauarena geparkt haben. Dementsprechend muss das schon Hand und Fuß haben. Und wie wir ja auch von letzter Saison her wissen, es kann sehr schnell sehr bitter werden. Und dann bist du froh um jegliche Flexibilität, die du in irgendeiner Form hast. Du hast es gerade angesprochen, dass wir ja nicht der Meinung sind, dass wir zwingend einen neuen Torjäger verpflichten sollten. Und Nar 820 schlägt da in die gleiche Kerbe, denn er schreibt zum Beispiel, was wir in der Offensive brauchen, sind Ideen und ein System, vor allem im Powerplay. Hier sieht man vielleicht, dass Peter Flesch noch nicht die DEL2-Erfahrung als Trainer hat. Denn letztes Jahr haben wir uns offensiv auch recht schwer getan. Das finde ich auch einen ganz interessanten Gedanken, der ja in diese Richtung geht. Dass es jetzt nicht an einem Spieler liegt, sondern eher so ein bisschen das System einfach fehlt.
Ja, im Powerplay auf jeden Fall.
Matze Spree schreibt, klar wäre es schön, so jemanden zu haben. Die Frage ist nur, ob ein klassischer Knipser à la Jogen auch die Defensivarbeit verrichtet, welche uns gerade extrem auszeichnet.
Du hast auch eine vertretbare Meinung, ja, weil... Ja, ich habe es vorhin irgendwo bei irgendeinem Thema schon mal angesprochen. Wir haben uns halt dieses Jahr auf die Defensive konzentriert bei der Kaderzusammenstellung. Und mit unseren Mitteln kannst du halt irgendwie, ich sage jetzt mal vereinfacht, nur eins von beiden haben. Für beides ist einfach das Geld nicht da. Und wenn es da wäre, dann würden wir da stehen, wo Kassel steht und wo Krefeld steht und keine Ahnung. Also insofern muss man sich schon auch einfach klar machen, dass mit bestimmten Unzulänglichkeiten im Kader einfach zu rechnen ist, definitiv. So schaut die Realität aus.
Absolut, ja. Und um das Thema jetzt abzuschließen, haben wir einen Kommentar von einer neuen Followerin, Laurete12. Sie bringt nämlich einen unserer momentan noch verletzten Spieler ins Spiel. Sie schreibt nämlich: Wenn ein Morley wieder zurückkommt und wieder seine starken Pässe auf Corey und sonst wen spielt, könnte auch die Offensive in unser Powerplay einen Ticken besser werden. Unsere Defensive ist dafür gut. Und ich glaube, auch das kann durchaus ein Faktor sein. Ich meine, man weiß ja mittlerweile, welche Pässe Morley spielt und dass er definitiv ein Antreiber ist, im Powerplay auch. Schauen wir mal. Wobei, da muss ich jetzt tatsächlich sagen, ich finde es interessant, wie es dann hinsichtlich Contis aussehen wird, wenn er jetzt wieder fit ist. Weil man muss schon fairerweise sagen, Kindorp wurde ja Anfang der Saison schon arg gescholten, aber der hat sie mittlerweile schon deutlich gesteigert, meiner Meinung nach. Der Output fehlt, okay.
Ja.
Aber das, was er spielt, hat schon gut Hand und Fuß, würde ich jetzt sagen.
Ja, also er macht es zumindest schon besser als am Anfang der Saison. Jetzt haben wir ja noch so 2-3 Wochen, würde ich sagen, bis David Morley wieder zurückkehrt wahrscheinlich. Und in der Zeit muss man jetzt das weiter beobachten. Aktuell mag es besser sein, es stimmt, aber ich persönlich sehe jetzt nicht, dass ein anderer von den Kontingentspielern auf die Tribüne geht als Kindop. Ich sehe einfach Trevino und Berardinelli besser. Bei Berardinelli brauchst du unbedingt seine Geschwindigkeit, weil du sonst kaum jemanden hast in der Mannschaft, der dieses Tempo hat. Und ja, Jeremy Bracco, okay, schlägt jetzt eigentlich gerade ein wie eine Bombe gerade, aber der macht schon auch gute Sachen. Ne? Also ich würde den wirklich gerne dann mal eine Zeit lang vielleicht sogar mal mit Morley spielen sehen.
Ja, vielleicht auch mit festen Reihenpartnern. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema. Ja,
wäre cool.
Auch im Freiburg-Spiel war er dann plötzlich doch wieder an der Seite von, glaube ich, Trevino und Preto zwischenzeitlich. Also ist natürlich
schwierig.
Ja, schwierig.
Aber wir werden es sehen. Ja. Und jetzt stimmt es wenigstens.
Ja, genau. Und am Ende, glaube ich, können wir froh sein, dass es nicht unsere Entscheidung ist, sondern die eines Peter Flash. Und er wird sicher die Entscheidung treffen, die für die Mannschaft aus seiner Sicht am besten ist. Was dann dabei rauskommt,
meintest du? Bis jetzt gibt ihm der Erfolg ja durchaus recht. Das darf man ja auch immer nicht vergessen.
Klar.
Wir stehen jetzt nicht auf Platz 12 oder so. Ne?
Genau. Ich glaube, das ist gerade nach einer Niederlage wie jetzt gegen Freiburg, glaube ich, vergisst man das schnell. Auch verständlicherweise, klar, man ist frustriert, man ist verärgert und auch irgendwie traurig, aber wir sind ja trotzdem auf Platz 5.
Ja, ich meine, klar, es ist eng,
klar,
aber
das war's auch
du musst erstmal, und du musst erstmal zu dem Zeitpunkt in der Saison auf Platz 5 stehen. Also, Stand jetzt, natürlich muss man sagen, gibt ihm der Erfolg recht und was dann kommt, wenn David Morley wieder zurück ist, werden wir sehen.
Ja, auf jeden Fall, wie immer, ein herzliches Dankeschön an euch alle, dass ihr da immer fleißig mitmacht. Das freut uns ungemein und ja, wir werden uns wieder was überlegen für die nächste Woche.
Macht da immer Spaß, finde ich, die Reaktionen von unseren Hörern zu lesen, weil es einfach, ja, wie ich es schon gesagt habe, wir stellen das zur Diskussion, weil es einfach Punkte sind, wo ich finde, da würde uns dann vielleicht einfach mal auch eine andere Meinung interessieren. Und von daher, ja, tolle Sache. Macht's fleißig weiter mit. Freut uns. Gut, dann sind wir, glaube ich, an der Stelle fertig. Oder hast du noch eine Meinung aus dem irgendeinem Kommentar noch oder so?
Nee. Also ich habe keine mehr gesehen. Sollte ich einen übersehen haben, bitte verzeiht mir. Dann kommentiert sie einfach beim nächsten Mal wieder.
Dann gehen wir weiter. Die Zeit treibt uns. Ich würde sagen, wir werfen jetzt noch einen kurzen Blick auf ein Thema, das jetzt nicht direkt mit den Spielen zusammenhängt, sondern das eher eine langfristige Sache ist. Und zwar wurde in der vergangenen Woche im Ausschuss des Stadtrats über die weiteren Planungen hinsichtlich eines Anbaus an der Donauarena abgestimmt. Wahrscheinlich haben es die meisten mitbekommen, weil natürlich überall drüber gesprochen wurde. In der Zwischenzeit haben auch die Printmedien und so drüber berichtet. Geplant ist da ein Anbau an der Westseite. Das ist ja das, was schon länger immer wieder im Gerede ist, wegen den fehlenden VIP-Möglichkeiten aktuell. Und die Stadtwerke haben da jetzt ihre Pläne vorgestellt. Das Ganze würde dann theoretisch so aussehen, dass an der Westseite, wie gesagt, angebaut wird mit Erdgeschoss und drei Obergeschossen, wenn mich nicht alles täuscht. Unten kommen da Funktionsräume rein und weitere Kabinen, Kraftraum etc. pp. Darüber dann auf der Fläche, die man jetzt hinter den A-Blöcken hat, würde dann deutlich verbreitert werden, sodass da mehr Platz ist, mehr Aufenthaltsqualität. Und dann drüber nochmal zweistöckig VIP-Logen. Und dann ist auch noch vorgesehen, auf der Nordseite, da wo jetzt der Dauerkarteneingang und der VIP-Eingang ist, da auch noch einen Anbau hinzumachen, der dann auch einen festen, von außen erreichbaren Fanshop beinhaltet. Das Ganze soll nach jetzigen Planungen ca. 13 Millionen Euro kosten. Das ist natürlich ein Haufen Geld, gerade in der aktuellen Zeit. Und es wird sicherlich noch für Diskussionen sorgen. Jetzt aktuell war es aber so, dass in diesem Ausschuss erstmal einstimmig beschlossen wurde, dass diese Planungen weiter vorangetrieben werden. Und so wurde das Stadtwerk, also man muss dazu sagen, es kommt jetzt eine Stadtratssitzung, die dann das wieder aufnimmt und diesen Beschluss erst fasst. Das im Ausschuss war jetzt nur eine Empfehlung, war aber einstimmig. Normalerweise sollte sich da nichts fallen. Und dann kann das Stadtwerk da weiter planen. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich bin froh, dass das einstimmig war. Es soll theoretisch 2028 fertiggestellt werden. Ob das wirklich so kommt, muss man dann sehen. Aber es wäre natürlich was, was uns schon ziemlich nach vorne katapultiert. Das soll also Platz sein für 600 Personen. Und ja, wenn du dann zum Beispiel C20 und C21 als VIP-Plätze verkaufen kannst, das wirft dir natürlich ultra nach vorne.
Ja, ich meine, das ist ja das, wo die Verantwortlichen ja jetzt seit Jahren schon hinarbeiten. Und genau. An dieser Stelle, glaube ich, muss man auch erneut großen Dank an Herrn Volkmer insbesondere richten, dass er da so akribisch dahinter ist und immer wieder Klinken geputzt hat bei der Stadt auch und so weiter. Ich meine, dass die Stadt nicht leicht ist, was das Thema Sport betrifft, das glaube ich, hat der ein oder andere sicher schon ab und an mal mitbekommen. Und da dann immer wieder dran zu bleiben und nicht locker zu lassen, das ist schon aller Ehren wert. Und dann auch so ein tolles Konzept auf die Beine zu stellen mit diesem Anbau, dass auch nicht nur jetzt rein irgendwelche VIP-Plätze berücksichtigt werden, sondern dass da noch etliche weitere Sachen mit dabei sind, wie jetzt zum Beispiel dieser Fanshop, der uns ja auch irgendwo ein Stück weit fehlt, weil du aktuell ja, ich glaube, wirklich nur in der Donauarena die Fanartikel oder im Onlineshop kaufen kannst. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, wo es sonst im stationären Handel gibt. Also solche Punkte, die werden da auch mitgedacht. Das ist echt super. Und wie du schon gesagt hast, das wird uns definitiv nach vorne bringen.
Da kann man auch noch dazu anfügen, dass die Stadtwerke, also da hat der Vertreter der Stadtwerke auch bei der Vorstellung von diesen Plänen großen Wert drauf gelegt. Also das wurde in enger Abstimmung mit den Eisbären geplant. Und da wurden natürlich auch Wünsche, also zunächst mal alle Wünsche berücksichtigt. Und sie haben dann 2-3 Mal noch drüber geschaut und halt die Sachen, auf die man am ehesten verzichten kann, aus Spargründen wieder gestrichen. Und jetzt ist das aber ein Plan, mit dem beide Seiten sehr, sehr gut leben können. Und ja, aktuell schaut das ganz gut aus mit dem politischen Willen. Man muss natürlich abwarten, was dann auch die Kommunalwahlen nächsten März so mit sich bringen an Veränderungen, aber aktuell schaut es ziemlich gut aus, ja.
Wir werden das Thema auf jeden Fall weiter verfolgen und wenn es da Neuigkeiten gibt, dann holen wir es natürlich in den Podcast, weil es einfach wirklich eine wichtige Sache ist für den Eishockey-Standort Regensburg. Ich würde sagen, wir kommen zum Schlussblock.
Ja,
Zeit wie immer, genau, wie immer schauen wir ja dann noch ein bisschen allgemein auf die DEL2 und auf die Konkurrenten. Ich habe mir da wieder drei Sachen notiert, die vielleicht ganz gut passen. Einmal stand der dritte Advent irgendwie ganz im Zeichen Triumph der Underdogs, habe ich so das Gefühl. Also wenn man sich die Ergebnisse anschaut, Weißwasser gewinnt gegen Kassel, Freiburg gewinnt gegen uns, war schon irgendwie überraschend auch.
Ja, ja. Ist überhaupt diese Liga überrascht mich immer wieder. Es ist untippbar. Ich habe das schon mal gesagt, ja, es ist einfach unmöglich, das zu tippen.
Das zeigt nur wieder, dass es wirklich keine leichten Gegner gibt. Nee. Jeder kann jeden schlagen und es sind wirklich keine Floskeln mehr in dieser
engen Liga. Aber es ist auch ziemlich, ziemlich geil, die Liga.
Das muss man absolut
sagen. Ja. Also aktuell kann sich jeder Club glücklich schätzen, in dieser Liga zu sein, außer vielleicht einer. Düsseldorf wird nicht glücklich damit gerade.
Ja, ich glaube, die haben schon mal nettere Zeiten gesehen. Ja.
Dieses kleine, Entschuldigung im Voraus, aber dieses kleine Weiden mit seinen, in dem Fall glaube ich, waren es 2200 Zuschauern, das putzt dann die große DEG einfach mit 5-0 über den Haufen. Da muss sich ziemlich schnell was ändern. Und ich glaube auch, dass sich da ziemlich bald was ändern wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da noch länger tatenlos zuschaut.
Ja, was man jetzt nicht vergessen darf, Düsseldorf ist jetzt auf den Playdown-Rängen.
Ja,
Also,
das musst du dir mal vorstellen.
Also, hat so ein bisschen Parallelen zur ersten Saison, als Krefeld in die DEL2 abgestiegen ist. Die, glaube ich, haben sich damals ja auch leichter vorgestellt.
Ja, bei denen, die sind ein bisschen leichter gefallen.
Ja, aber trotzdem, also schon, wenn man sich die Tabelle anschaut, dann, glaube ich, könnte man sich schon verwundert die Augen reiben, ob das jetzt nicht gerade irgendwie ein Fehler ist.
Ja, das ist schon krass, ja, muss man ehrlich sagen. Aber es gibt ja positive Beispiele. Du hast da, glaube ich, noch ein Team notiert.
Ja, Bietigheim. Die sind so ein bisschen Rising Star aktuell. Die erzielen echt gute Ergebnisse, sammeln ihre Punkte, nachdem sie ja wirklich lange Zeit unten drin hingen. Und mit denen ist definitiv auch wieder zu rechnen jetzt.
Das ist krass, ja. Also bei denen ist wirklich so, dass die gefühlt einfach jedes Spiel jetzt gewinnen.
Ja, aus den letzten fünf Partien 4 Siege.
4 Siege, ja. Das ist Wahnsinn. Also mich freut es für Bietigheim schon ein Stück weit, weil dieses nach unten durchgereicht werden, das die erlebt haben, das ist im Eishockey noch bitterer, glaube ich, als im Fußball zum Beispiel, weil die Flaschenhälse so eng sind. Und dann konnten die den direkten Wiederaufstieg schaffen und haben jetzt zum ersten Mal seit längerem wieder ein bisschen diese Glückseligkeit, glaube ich. Es freut mich wirklich, muss ich ehrlich sagen.
Ja, Achterbahn der Gefühle gibt es dann nicht nur bei uns.
Ja, richtig. So wie in Bietigheim brauche ich es auch nicht, muss ich sagen. Wenn ich da die letzten Jahre so anschaue. Okay, machen wir mal noch einen kurzen Ausblick auf die kommenden Spiele, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Da sind es jetzt diesmal nämlich ganze 5 wieder an der Zahl. Am Freitag, jetzt am kommenden Freitag, müssen die Eisbären nach Ravensburg. Kann ich nichts dazu sagen. Es ist ein offenes Spiel, würde ich sagen. Kann so und so ausgehen. Dann am Sonntag zu Hause, 21. Dezember gegen Krefeld. Da beginnt jetzt wieder diese Phase, wo wir gegen diese Top-Mannschaften spielen müssen. Dann geht es schon 2 Tage später am Dienstag mit dem nächsten Heimspiel weiter, 20 Uhr gegen die DEG zu Hause. Finde ich schade, dass das an einem Dienstag ist, aber zumindest am 23. Dezember, da werden sie es vielleicht dann doch einige einrichten können. Und dann geht es nach Weihnachten oder zumindest nach Heiligabend auswärts weiter in Landshut am 26. Dezember und in Kassel am 28. Dezember. So, und dann sollte wieder eine Folge von uns erscheinen.
Genau so ist es. Dazu noch der Hinweis, es gibt eine zusätzliche Anmeldemöglichkeit für unseren Sonderzug, der ja jetzt schon fix fahren wird, aber man kann sich trotzdem weiterhin anmelden. Und zwar am Sonntag beim Heimspiel gegen Krefeld, wurde zumindest beim letzten Spiel in der Donauarena so bekannt gegeben. Also wer sich noch nicht angemeldet hat und irgendwie noch Bock hat,
meldet euch an. Ja, das stimmt schon wieder. Na, macht's das unbedingt. Das wird unvergesslich. Schaut, dass euch das einrichten könnt und das irgendwie schafft es auch. Den doch stolzen Preis irgendwie aufzubringen, aber das ist es auf jeden Fall wert.
Ja, kalkuliert es einfach mit ein bisschen Weihnachtsgeld und dann funktioniert das schon.
Das, ja.
Jetzt passend zur Weihnachtszeit nochmal der Hinweis auf den wirklich toll gestalteten Adventskalender vom EBR Fanlife-Ticker. Wir waren ja auch schon in einem Türchen drin, oder du besser gesagt, Nico. Ja. Wirklich super Sache, also schaut da täglich vorbei und freut euch über nette Worte von Fans für Fans. Ja, mit dem Schlusswort wünschen wir euch auch eine schöne restliche Adventszeit. Ein frohes Fest natürlich schon mal und mit hoffentlich dem ein oder anderen Trikot unterm Weihnachtsbaum oder einem Fanschal, wer weiß das schon so genau. Und natürlich dann auch schöne Feiertage, schönen Urlaub für diejenigen, die frei haben. Und wir hören uns dann nach Weihnachten wieder.
Jawohl, so ist es. Auch von meiner Seite schöne Feiertage, frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Servus.